Du willst wissen, wie du deine Community erfolgreich auf Social Media führen kannst und wie du bei einem Shitstorm die Nerven behältst? Dann schalte jetzt unbedingt ein beim OMT-Podcast.
OMT.
Was ist eigentlich sozusagen die Windstärke? Reden wir hier von einer leichten Brise oder ist es ein Orkan? Wie viel findet schon auf Social Media statt? Und was ist eigentlich das Medienecho? Und wir haben ganz oft vereinzelt Kritik von Einzelpersonen ohne Resonanz oder vereinzelt Kritik von Einzelpersonen mit schwacher Reaktion auch nochmal auf dem gleichen Kanal. Und das ist aber eine schwache Brise, das ist kein Shitstorm. Ein Shitstorm passiert dann, wenn wirklich mehrere Kanäle betroffen sind, dass möglicherweise auch schon das erste Medienecho gibt. Ein Shitstorm passiert dann, wenn wirklich stark emotionale, pauschale Anschuldigungen auf die Social-Media-Kanäle einprasseln und sich auch ein großer Teil der Community dann entscheidet, mitzumachen. Dann reden wir von einem Shitstorm.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo, liebste Sarah. Schön, dass du heute da bist. Sarah, rein aus Eigeninteresse, wie kann ich Community Management in den Marketing oder Social Media Marketing Mix integrieren und Communities nutzen, um trotz weniger, wieso habe ich so eine lange Frage ausgesucht, Retargeting-Möglichkeiten, die richtigen Zielgruppen anzusprechen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mario. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit, uns heute damit auseinanderzusetzen. In den nächsten Minuten werden wir das im Detail erörtern.
Ja, es kam mir, ich habe das gelesen, ich habe ja auch den passenden Vortrag dazu angeschaut. Und ich finde das Thema mega spannend. Weil wir haben ja auch eine Community im Hintergrund. Deswegen habe ich mir gedacht, Sarah, du warst ja schon mal bei uns im Podcast und da machen wir definitiv wieder eine Folge, wenn du auch mitspielst. Und jetzt sitzt du hier, ich freue mich sehr. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Wie implementiere ich erfolgreiches Community Management richtig? So vom Mindset, Rollen, Verantwortlichkeiten und so weiter. Das erläutert uns doch mal. Du kannst es noch viel besser als ich.
grundsätzlich vielleicht erstmal zum Thema Mindset. Ganz viele Unternehmen, wenn sie an Community denken, dann denken sie daran, fantastisch, ich organisiere mir so ein paar Fans und Follower auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dann bringe ich die dazu, dass sie so ein bisschen was in meinen Kommentarspalten kommentieren, das like ich und zack, fertig ist die Community. Wenn ich das ein bisschen gemacht habe,
bitte mach mir meine Illusion nicht kaputt, nein.
Fertig, Podcast Ende. Und wenn ich das gemacht habe, super, dann kann ich ihn so richtig mit der Bratpfanne um die Ohren hauen und sagen, hier sind übrigens unsere Produkte, Services und Dienstleistungen, alles, was du immer gewollt hast, aber vielleicht auch nie gebraucht hast. Und die meisten Unternehmen betrachten Community also aus so einer Perspektive von, ich baue mir das fix auf und dann kann ich da einfach sofort in den Sales und in den Abverkauf gehen. Und da sage ich, vielleicht werden jetzt ein paar Herzen brechen, wenn das dein Mindset ist, dann hat deine Erfolgsgeschichte mit Community geendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Was wir nämlich brauchen im Community Management ist das richtige Mindset. Beziehungsweise wir müssen verstehen, was eigentlich das Mindset unserer Community-Mitglieder ist. Also warum werden sie überhaupt Teil einer Community? Und da gibt es verschiedene Elemente, 6 Stück nämlich. Und zwar das erste Element ist, ich werde Teil einer Community, weil für mich ein gemeinsames Interesse im Raum steht. Das heißt, als Unternehmen muss ich für mich klar definieren, was ist so das Verbindungsglied oder was ist so der Kleber, der meine einzelnen Community-Mitglieder zusammenhält. Spoiler, das ist nicht das Unternehmen und das ist auch nicht per se das Angebot, sondern ein möglicherweise dahinterliegendes Bedürfnis, etwas in der Welt zu verändern, zu verbessern, sich weiterzubilden, etc. Und dann eben genau diese Vision für alle klar in die Kommunikation hineinzutragen. Bei Zyplus ist das zum Beispiel das Thema Charity und was zu tun für Tiere, die es vielleicht nicht so gut haben, Tiere in Not zu unterstützen und ihnen zu helfen. Faktor Nummer zwei ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Also ich muss mich wirklich wohlfühlen in dieser Community. Ich muss das Gefühl haben, ich gehöre dazu. Da sind genauso Verrückte, da sind genauso dieselben Nasen wie ich. Wir haben dasselbe Ziel, Interesse, eine gemeinsame Vision. Damit einhergehen, super wichtig, Faktor Nummer drei, Vertrauen und Sicherheit. Also eine Community muss sich für mich sicher anfühlen. Ich muss das Gefühl haben, ich kann da echt hingehen, genau so, wie ich bin. Für Unternehmen bedeutet das eben auch so ein Stück weit Verletzlichkeit zu zeigen im Sinne von, ey, wir sind doch alle gleich und wir haben alle die gleichen Struggles und lasst uns damit aber zusammenkommen und gemeinsam feiern, gemeinsam in eine Richtung marschieren. Dann haben wir Faktor Nummer vier. Mitglieder werden Teil einer Community, weil sie sich vernetzen wollen mit anderen und weil sie lernen wollen oft auch. Entweder lernen im Sinne von, ich schaue mal nach oben und guck, wer da noch ist, wer kann mir was beibringen. Oder lernen im Sinne von, was kann ich eigentlich beibringen, wo kann ich auch Wissen transferieren, Wissen weitergeben. Und dieser Punkt hängt auch so ein bisschen mit Faktor Nummer fünf.
Ja. Ganz kurz, bevor wir zu Faktor Nummer 5 kommen, dieses Interesse zu lernen. Also ich bin ja, währenddem du das so erzählst, schon am Überlegen, wie passen diese Punkte oder wie beantworte ich diese Punkte für uns. Ja? Und als du gesagt hast, gemeinsames Interesse als Faktor 1, da habe ich direkt gedacht, okay, wir wollen alle voneinander lernen, wir wollen alle weiterkommen im Online-Marketing. Ganz klares Interesse einer Fortbildungsplattform. Es gibt noch ein paar kleinere Interessenthemen drumherum, aber ich würde sagen, das ist so der Hauptgrund. Jetzt sprichst du im Punkt 4 von Vernetzen und sagst dann wieder, hey, zum Beispiel gemeinsam lernen. Das ist, aber irgendwo kann das ja auch das Gleiche sein, wenn ich das richtig sehe. Also wir wollen uns vernetzen, weil wir unser Hashtag lebenslang voneinander lernen. Also interpretiere ich richtig, oder?
Absolut, absolut richtig. Die Community kann ja auch so eine Sogwirkung entwickeln für Mitglieder, weil da eben Expertinnen zum Beispiel drin sind, dass man eben weiß, oh, da, der Mario, der ist da in der Community, da muss ich auch dabei sein, weil ich will mich mit Mario vernetzen und ich will mit Mario oder vom Mario gegebenenfalls lernen.
Geiler Typ, dieser Mario. So, ja. Dann machen wir weiter mit Punkt 5.
Wer kennt ihn nicht? Punkt Nummer 5 ist das Thema Ablenkung oder Unterhaltung. Ich bin manchmal auch Teil einer Community, weil ich für mich selber so ein bisschen so Mood-Management machen will. Ich hatte irgendwie einen schlechten Tag. Ach, schau mal in der Community vorbei. Vielleicht ist da jemand dabei, der mich versteht oder der auch einen schlechten Tag hatte oder der vielleicht irgendwas als Goodie, als Wissenstransfer für mich bereithält, dass mein Tag ein bisschen besser wird. Es kann aber auch sein, dass ich auf der Suche nach Unterhaltung bin. Also teile ich möglicherweise dieselbe Lebensrealität wie andere innerhalb dieser Community. Beispielsweise bin ich Social Media Manager und weiß, meine Herren, heute Business Manager, Business Suite hat schon wieder komplett anders ausgesehen, weil die irgendein Update gemacht haben. Ich schaue mal in der Community vorbei, ob nicht irgendwer schon ein Meme dazu gemacht hat. Also so Faktor Unterhaltung. Und last but not least haben wir das Thema Self-Promotion. Also ich will mich so ein bisschen profilieren. Ich will so ein bisschen zeigen, ich gehöre auch dazu, ich kann was, ich weiß was. Und wenn man eben diese 6 Punkte so ein bisschen im Blick behält, dann wird ganz klar, damit Communities erfolgreich sein können, braucht es diesen Community-First-Ansatz. Ich muss also mir klar darüber sein, warum wollen Menschen eigentlich Teil meiner Community sein oder warum sollen sie auch Teil meiner Community sein? Und das hat ganz viel damit zu tun, Bedürfnisbefriedigung für unsere Mitglieder bereitzustellen.
Hast du oder ihr bei Zooplus, ihr baut ja auch viel an dem Thema Community, was sind also eure ersten Kanäle, die ihr bedient?
Also wir sind ganz klassisch auf Facebook und Instagram unterwegs, also quasi, wir sprechen das quasi von externer Community. Es gibt aber auch so ein Stück weit so eine interne Community bei uns. Wir haben so ein Pet-Profile, heißt das. Und da ist auch nochmal möglich, sich selbst und sein Tier zu zeigen beispielsweise. Also die Parameter, die wir ganz stark in unseren internen und natürlich aber auch externen Communities auf den Social-Media-Kanälen bedienen, ist die Möglichkeit, sich selber zu zeigen, Deswegen aktivieren wir zum Beispiel ganz viel auch dazu, zeig uns deine Katze, wie sie heute Morgen beim Aufwachen ausgesehen hat. Und zack, kriegen wir irgendwie 70 Katzenbilder, weil wir eben genau wissen, dass das ein Hebel ist, warum Menschen Teil unserer Community sind. Und der andere Faktor, den wir ganz stark spielen, ist so dieses gemeinsame Interesse und gemeinschaftlich fürs Tier, egal ob das jetzt dein eigenes ist oder ob das dein Tier in Not ist. Und das kann man natürlich über die gesamte Klaviatur aller Social-Media-Plattformen spielen. Also in unserem Fall, unsere Fokuskanäle, Zielgruppen geschuldet sind Facebook und Instagram, aber es geht natürlich genauso auch auf TikTok beispielsweise.
Ich finde das spannend. Die Frage, ich habe eigentlich eine zweite Frage vorbereitet, die jetzt darauf basierend kommt. Ich möchte aber vorher deine Erfahrung mal abfragen zum Thema Community Building über Slack oder Discord. Also ich hatte eigentlich jetzt erwartet, als ich zu dir gefragt habe, wo macht ihr eure Communities? Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen. Ich wusste, dass ihr auf Facebook viel macht und so weiter. Aber Hintergrund, wir haben im Januar, glaube ich, war es, mit unseren Botschaftern zusammengesessen und haben uns 2 Tage eingeschlossen zum Thema, wie können wir die Community vom OMT abbildbarer machen. Also wir haben natürlich auch einen Facebook-Kanal, wir haben auch Insta läuft bei uns viel, LinkedIn ist, glaube ich, der größte Kanal. Aber wo die Leute so ein internes System haben, jetzt habe ich gerade gehört, ihr habt sowas selbst irgendwie zur Verfügung, ihr habt da wahrscheinlich irgendwas gebaut. Ich bin am Überlegen, ob ich das irgendwie über Slack oder Discord abbilden soll, habe aber tatsächlich ein bisschen Angst vor einer wichtigen Sache, weil ich kenne einen, ich nenne es mal Wettbewerber, Namen nenne ich jetzt absichtlich nicht, die eine sehr große Discord-Community haben, die aber tot ist. Also da läuft nicht viel. Und jetzt meine Frage dazu, das ist die zweite Frage, die ich dir stellen wollte. Wie schaffe ich es, dauerhaft Interaktion in meiner Community zu stimulieren?
Also grundsätzlich, wenn wir jetzt über so Slack und Discord sprechen, dann braucht es natürlich immer noch mal mehr Anreiz. Also es braucht in irgendeiner Form eine Incentivierung, dass ich da bin und vor allen Dingen auch da bleibe. Wenn wir jetzt über die klassischen Social-Media-Kanäle sprechen, wie jetzt Facebook und Instagram oder meinetwegen auch TikTok, dann bin ich möglicherweise mit einer höheren Frequenz und Taktung auf den Kanälen eh schon unterwegs. Grundsätzlich aber, wenn es um die Interaktion geht, also wie halte ich das Ganze vor Ort am Leben? Also gehen wir davon aus, dass die Leute auf jeden Fall da sind, auf welchem Wege sie erstmal dahin kommen. Dann ist es grundsätzlich ganz wichtig, sind so das Klassische, auch kein Rocket Science, aber wir haben Call to Actions, die wir platzieren müssen. Smarte, gute Call-to-Actions, die zur Diskussion anregen, die offene Fragen stellen, die aber in der Hürde recht niedrig sind. Also grundsätzlich, das mag sich für Discord und Slack nochmal unterscheiden, weil das da möglicherweise einfach das Fach- und Komplexitätslevel höher ist, als es das auf den Social-Media-Kanälen für externe Communities sozusagen ist, will ich sie mal bezeichnen. Da braucht es auf jeden Fall eine extreme Komplexitätsreduzierung. Die Einstiegshürde muss super niedrig sein, damit Interaktion überhaupt zustande kommt. Wenn ich dann den Call to Action gesetzt habe, dann heißt es halt nicht, oh super, ich bekomme Interaktionen, danke, setz vielleicht noch so ein müdes Herzchen oder ein müdes Like, sondern dann bedeutet es, einzusteigen in den Dialog. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Unternehmen, dass sie da einfach bares Gold liegen lassen. Ich möchte an dieser Stelle auf eine Community hinweisen, die mich absolut überrascht hat. Und zwar ist es die Campervan Community. Leute, die mit dem Camper im Urlaub unterwegs sind, das ist eine absolut gigantromanische Community. Die posten die ganze Zeit ihre Camper und sagen, wo sie unterwegs sind und was ihre Reiseziele sind und wie toll es in dem Camper ist und was der alles kann. Und ganz viele Campervan-Unternehmen lassen da absolut Gold auf der Straße liegen, weil sie da einfach dann im nächsten Schritt in den Dialog gehen müssten. Also um langfristig Interaktionen zu generieren, ist ein Call to Action wichtig und in den Dialog zu gehen. Heißt also, ich antworte und zwar im Optimalfall nicht nur mit hey, danke für deinen Kommentar, voll schön, dass du da bist, sondern mit etwas, was ein vernünftiger Gesprächseinstieg ist, um dann weiter im Dialog zu bleiben. Ein super wichtiger Faktor und was noch ganz viele Unternehmen vernachlässigen, ist das Thema Personalisierung. Weil die meisten haben Standardvorlagen, ich weiß nicht, wie viele auch möglicherweise mit AI in irgendeiner Form arbeiten. Aber Personalisierung ist der Schlüssel. Und das ist ein ganz simpler psychologischer Effekt, weil ich sehe, dass sich mein Gegenüber wirklich mit mir auseinandergesetzt hat, nochmal auf alle Elemente meines Kommentars eingeht, eine weiterführende Frage stellt, also wirklich Interesse an mir zeigt. Und dann bin ich natürlich viel gewillter, nicht nur dort zu antworten, sondern im Sinne von, ich fühle mich hier gesehen, gehört und wertgeschätzt, auch noch weitere Kommentare zu hinterlassen. Also nicht nur zu schreiben, hey, super, deine Katze sieht fantastisch aus, sondern deine Katze ist so unfassbar süß. Das muss doch eine Rasse XY sein. Wie lange teilt ihr schon ein gemeinsames Leben? Wir haben übrigens auch so eine Katze bei uns zu Hause. Ihr Name ist... Und schon fängst du so ein Gespräch an. Das ist wie Netzwerken, auch im wirklichen Leben. Wenn man nur einseitige Fragen stellt, dann kommt da nicht viel bei rum.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer, der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Wie wir das machen? Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Du hast bei den Punkten vorhin davon gesprochen, dass eine Community sicher sein soll. Und also als Grundvoraussetzung, dass die Leute auch gerne in so eine Community reingehen. Jetzt waren wir eben ein bisschen bei der Dialogführung schon. Deswegen mal rein aus Interesse. Was gibt es bei der Dialogführung zu beachten, deiner Meinung nach? Und wie gestalte ich meine Community sicher für alle Mitglieder?
Also genau, wichtige Hebel bei der Dialogführung sind zum einen eben die absolut konkrete, starke Personalisierung auf die Person. Das muss ich eben anpassen. Ich kann auch bei der Dialogführung generell, wenn ich mit meiner Community kommuniziere, versuche auch unter dem Grundsatz des Netzwerkens und dass ich ermögliche Austausch der Mitglieder untereinander, kann ich natürlich auch weitere Personen in die Konversation mit reinholen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, Dieter, super guter Input zum Thema XY. Der Horst hat erst letzte Woche dazu einen Post gemacht oder der Horst hat erst letzte Woche dazu ein Essay geschrieben, ein White Paper veröffentlicht, was auch immer es ist. Er hat dazu auch noch mal eine Perspektive. Horst, magst du deine Perspektive an dieser Stelle auch noch mal teilen? Lass uns doch gemeinsam diskutieren, wie man das Problem lösen kann oder so weiter. Das heißt, also ich sorge da aktiv dazu, dass Community-Mitglieder miteinander in den Austausch gehen. Und das ist so ein bisschen wie die Community dann trainieren. Je häufiger ich das mache, desto gewohnter fühlt sich das an und irgendwann machen die Leute das einfach selber untereinander. Eine Community, die das ganz, ganz stark raus hat, ist einmal die Community von Lego und die Community von der Tonybox. Erschöpfte Eltern werden die Tonybox wahrscheinlich kennen. Und die haben ganz stark ihre Community so, ich will mal uncharmant sagen, rangezüchtet, dass sie wirklich ihre Community-Mitglieder trainieren, aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig auszuhelfen, Fragen zu beantworten etc. Das heißt also auch gegenseitig zu netzwerken und in den Austausch zu bringen, ist ein ganz wichtiger Hebel bei der Dialogführung. Um das Ganze jetzt aber wirklich auch für alle sicher zu gestalten, muss ich als Unternehmen schon moderierend tätig werden, wenn ich merke, das driftet in irgendeine Ecke ab, die mir als Unternehmen möglicherweise nicht ganz geheuer ist. Das heißt, ich habe als Unternehmen, das ist mal Grundvoraussetzung Nummer eins, das ist quasi meine Lebensversicherung für meine Community, muss ich eine Community-Guideline für alle sichtbar veröffentlicht haben. Also es muss klar sein, was ist sozusagen Verhalten, das wir uns wünschen, also Austausch, aufeinander zugehen, aushelfen, Fragen beantworten. Was ist Verhalten, was wir nicht dulden? Hasskommentare, Beleidigungen, Verleumdungen, Spam, Werbung etc. Und was passiert, wenn sich jemand dagegen, wenn jemand dagegen verstößt? Also du wirst bei Slack oder Discord meinetwegen wirst du blockiert, blacklisted, bei Facebook können wir dich auch rausschmeißen, wir werden deine Kommentare verbergen oder löschen. Also es einfach ganz klar ist, das sind die Sanktionen, die dich erwarten, wenn du dagegen verstößt. Und dann bedeutet es für Community-ManagerInnen eben, wenn jemand dagegen verstößt, auch da Autorität walten zu lassen und da nicht dann zu sagen, naja, war nicht so schlimm, passiert, ich drück mal beide Augen zu, sondern da ganz klar Stellung beziehen. Weil was sonst passiert, wenn wir solche Sachen durchgehen lassen, dann beobachten das die restlichen Community-Mitglieder und denken sich, na, der kann sich jetzt hier verhalten wie die Axt im Walde, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich das nächste Mal das Risiko eingehe, ich kommentiere irgendwas und krieg dann von Horst Dieter eine gewischt, weil der mich blöd anpöbelt, dann habe ich vielleicht selber keine Lust mehr, diesen Kommentar zu setzen. Und damit sinkt dann sukzessive wieder meine Interaktion. Also sicherzustellen, dass da kein Spam, Beleidigung, Rassismus, Diskriminierung in irgendeiner Form stattfindet, ist sozusagen überlebenswichtig dafür, dass die Community langfristig funktioniert.
Mhm. Gehen wir mal davon aus, das klappt alles nicht so gut und wir kriegen einen Shitstorm. So. Das ist, glaube ich, das, wo jede Firma, vor allem in der Geschäftsführung, Angst vor hat, wenn sie irgendwann Social-Media-Dienstleistungen freigeben. Früher, als es noch nicht so diesen Job der Community-Manager gab, war das natürlich noch viel größer, war noch viel größer Angst im Markt vorhanden. Ich selbst habe mal eine ganz tolle Community aufgebaut, und zwar für Tupper. Ich weiß nicht, ob ihr so...
Oh, okay.
Ja, sehr geil. Also ich war nicht fürs Community Management final zuständig, aber ich habe die deutsche Seite, Facebook-Seite von Tupperware damals aufgebaut. Und da gab es sehr, sehr große Ängste aus den USA, wenn man damit anfangen würde. Es gibt noch keine einzige Seite. Und wir haben das dann durchgezogen in Deutschland. Und jeder, der schon mal auf so einer Tupper-Party war, der weiß, dass gerade diese Tupper-Beraterinnen in großer Vielzahl positiv verrückt sind. Also die sind unglaublich brandbezogen. Zu Recht vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ein paar Umweltschützer würden vielleicht sagen, oh, zu viel Plastik. Aber an sich ist es eine sehr coole Community, die auch sehr viel Austausch miteinander hat. Da war immer der große Angst, was passiert, wenn es zu einem Shitstorm kommt? Und dann die Frage an dich, welche Regeln gelten für Community Management in Ausnahmefall Shitstorm?
Also erstmal muss man, glaube ich, da ganz kurz das einordnen. Du hast es schon so ein bisschen angeteasert, ist, dass, glaube ich, die Angst größer ist, als dass wirklich was passiert. Und ganz oft sehen wir 2, 3, 4 Kommentare, negative Kommentare, und das sind wir vielleicht nicht gewöhnt. Und zack, haben wir das Gefühl, oh Mann, da ist jetzt aber ein richtiger Shitstorm am Anrollen. Und da gibt es, da möchte ich ganz kurz sozusagen, nicht, dass ich mich mit fremden Federn schmücke, sondern den Lob gerne oder das Lob gerne weiterverteilen an die Kollegen, die das gemacht haben. Es gibt eine ganz wunderbare Shitstorm-Skala von zwei wunderbaren Kolleginnen, die ist, glaube ich, die ist mittlerweile fast, glaube ich, schon 10 Jahre alt, aber die hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Und das ist eine Shitstorm-Skala von Daniel Graf und Barbara Schwede. Und die haben das mal eingeordnet, was ist eigentlich sozusagen die Windstärke? Reden wir hier von einer leichten Brise oder ist es ein Orkan? Wie viel findet schon auf Social Media statt? Und was ist eigentlich das Medienecho? Und wir haben ganz oft vereinzelt Kritik von Einzelpersonen ohne Resonanz oder vereinzelt Kritik von Einzelpersonen mit schwacher Reaktion auch nochmal auf dem gleichen Kanal. Und das ist aber eine schwache Brise, das ist kein Shitstorm. Ein Shitstorm passiert dann, wenn wirklich mehrere Kanäle betroffen sind, es möglicherweise auch schon das erste Medienecho gibt. Ein Shitstorm passiert dann, wenn wirklich stark emotionale, pauschale Anschuldigungen auf die Social-Media-Kanäle einprasseln und sich auch ein großer Teil der Community dann entscheidet, mitzumachen. Dann reden wir von einem Shitstorm. Und das passiert gar nicht so häufig, wie wir uns das immer vorstellen, aber wenn das passiert, dann braucht es natürlich ein paar goldene Regeln. Und zwar das Erste, was wir brauchen, ist Schnelligkeit. Schnelligkeit gilt grundsätzlich im Social Media und im Community Management. UserInnen erwarten eine Reaktion innerhalb der ersten Stunde, wenn sie auf uns zukommen. Bei einem Shitstorm bedeutet das, selbst wenn wir die Lösung für ein Problem, was möglicherweise besteht, noch nicht haben, weil wir uns erst noch mit anderen Teams abstimmen müssen, sollten wir trotzdem reagieren und erkenntlich machen, dass wir wahrgenommen und zugehört haben, dass es ein Problem gibt und uns darum kümmern. Wenn wir dann versprechen, dass wir uns kümmern, dann müssen wir das natürlich auch tun. Das heißt, da müssen wir sozusagen um der Authentizität willen und der Glaubwürdigkeit willen dann natürlich auch liefern. Im Optimalfall halten wir, wenn es sich wirklich um einen Shitstorm handelt, unsere Community auf dem Laufenden. Was sind unsere Schritte? Was machen wir gerade? Wie sorgen wir dafür, dass sich das Problem schnellstmöglich lösen lässt? Was brauche ich noch? Ich brauche eine riesen Portion Empathie. Ich muss zuhören können, ohne in so eine absolute, sofortige Verteidigungshaltung zu gehen. Ich muss willens sein, wirklich immer noch offen den Dialog zu führen, Lösungen anzubieten, möglicherweise auch mein Netzwerk zu aktivieren, an sozusagen so Superfans, die dann wie so ein Bollwerk die Community auch so ein bisschen schützen. Wenn ich das Gefühl habe, es handelt sich nochmal zusätzlich um Trolle, da sollte ich Stellung beziehen, die möglicherweise auch sozusagen eliminieren, wollte ich gerade schon sagen, ist ein ganz unfeines Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann am Ende des Tages heißt das wirklich einfach Nerven behalten. Ein Shitstorm ist nie angenehm. Ein Shitstorm bedeutet eine Menge Arbeit, hohes Konzentrations- und Komplexitätslevel. Das heißt, da dürfen wir schon auch auf uns achten, dass wir dabei selber nicht untergehen, weil sonst können wir kein gutes Community-Management machen in einem Shitstorm. Und ich sollte einfach grundsätzlich dafür gute Prozesse haben innerhalb meines Unternehmens. Also ich sollte jetzt schon ein Krisenprotokoll haben, ich sollte ein Krisenteam haben, ich sollte wissen, wen kann ich anrufen, mit wem muss ich mich abstimmen, wer gibt mir wann was frei. Ich sollte mein Unternehmen dazu anhalten, innerhalb von 4 Stunden maximal handlungsfähig zu sein mit Statements, mit O-Tönen etc. Ansonsten wird es einfach schwierig, weil der Shitstorm wird so schnell eskalieren, dass wir ihn dann nicht mehr unter Kontrolle bekommen.
Hast du sowas schon mal erlebt?
Ja, habe ich. Glad you're asking. Das war mit Abstand krasseste Shitstorm. Also beziehungsweise ich habe zwei große in meiner Karriere schon erlebt. Zum einen, da war ich Praktikantin tatsächlich bei E.ON Kernkraft. Und währenddessen, also im Bereich Pressepolitik, und währenddessen passierte Fukushima. Und da war natürlich einiges los. Und es war sehr, es klingt fast pietätlos. Verzeiht irgendwie die Wortwahl. Aber es war sehr interessant zu sehen, wie ein Unternehmen sich in so einer Situation verhält. Und die hatten wirklich Krisenprotokolle, Krisenraum, Sprachregelungen. Also das war wirklich eine extrem gute sozusagen Lernkurve, die ich da mitnehmen konnte. Das habe ich dann mitgenommen zu L'Osteria. Da gab es keine riesen Shitstorms, aber tatsächlich immer mal wieder was auch Navigation benötigte. Auch da super organisiertes Team, Krisenprozesse, Workflows etc. Und da bin ich zu Plus und da hat es uns ein bisschen von den Füßen gehoben. Ich habe da auch vor 2 oder 3 Jahren mal bei der Konferenz darüber berichtet und das war ein Shitstorm, der 2 Monate ging, über 5 Kanäle, Medienecho riesig, Petitionen gab's, es gab eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission, Also so, dass du irgendwie, also ich dachte irgendwann, es kann nicht schlimmer kommen und es kam jeden Tag noch schlimmer. Genau, und das war sehr, sehr intensiv. Und was wir da gemerkt haben, ist, was du kannst die beste Kommunikation der Welt machen, aber wenn sozusagen du die Situation nicht so transparent und schnell lösen kannst für deine Community-Mitglieder, dann kann dir die Kommunikation auch nicht mehr so gut aushelfen. Will heißen, wir haben so ein bisschen gebraucht, um wirklich einen Lösungsprozess zu etablieren. Es hat sich hinterher herausgestellt, dass die Anschuldigungen in unsere Richtung überhaupt nicht haltbar waren, weswegen es für uns überhaupt erst so schwer war, das Problem zu finden und dann irgendwie da in die Lösungsvorbereitung zu gehen. Und wenn man da eben nicht schnell genug ist, dann fliegt einem das komplett um die Ohren und dann kann es auch mal eine ganze Weile dauern, bis das wieder abflacht.
Darf man fragen, um was es ging?
Ja, es ging um eine unserer Eigenmarken und es gab in Frankreich einen Herrn, der hatte das im Jahr zuvor schon mit einem unserer Wettbewerber angezettelt. Der hatte falsch und Fehlinformationen in die Welt gesetzt darüber, dass eine unserer Eigenmarken tatsächlich dafür sorgt, dass es Tieren schlecht geht, also dass sie Durchfall bekommen oder Fell verlieren und so weiter. Und der hat das relativ geschickt gemacht. Der hat eine Facebook-Gruppe gegründet und super viele Leute eingeladen und dann wurde das größer und größer und größer. Und diese Facebook-Gruppe hatte am Ende, ich weiß nicht wie viele, zehntausende Mitglieder und die haben sich da maximal aufgestachelt. Der hatte so seine Gruppe an Supportern, so wie es sie mal nennen, die das halt dann immer wieder angestachelt haben und dann immer wieder gesagt haben, jetzt gehen wir auf zu Plus los, jetzt stürmen wir Facebook, jetzt stürmen wir Instagram, jetzt stürmen wir die Rezensionen, Feedbacks etc. Und wir haben dann eben sofort eine Analyse gemacht der Produktionsprotokolle, wir haben das Produkt auch ins Labor geschickt. Und das stellte sich raus, es ist nicht haltbar gewesen. Also die Vorwürfe, die er uns da in unsere Richtung gestellt hat, waren nicht haltbar. Aber es hat nichts geholfen, weil diese emotionale Welle schon so stark am Rollen war. Weil das muss man halt auch sehen, dass Tiere sind für Menschen wie Kinder so ein bisschen. Und da geht sofort die Emotion hoch, weil sie halt sagen, boah, das ist mir hier mal, die sind mir lieb und teuer, diese Tiere. Und ich mache mir jetzt richtig Sorgen, dass mit denen was passiert. Und dann kommt da einfach eine Menge Wut dazu. Und genau, uns sind dann auch einfach so ein paar Fehler unterlaufen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben vergessen, zu den Produkten eine Newsletter-Automatisierung auszustellen, was natürlich total blöd ist, wenn du dann weiter Werbung machst. Das war die eine Sache. Wir haben mit dem Labor, haben wir nicht von Anfang an schriftlich fixiert, dass wir sie nennen wollen. Die haben dann rausgefunden, dass wir uns gerade in einem Shitstorm befinden, wollten dann natürlich weiteren Schaden von sich selber abwenden und haben dann sozusagen verfügt, dass wir sie in der Kommunikation nicht nennen dürfen, was dann natürlich auch super blöd ist, weil dann sagst du, ja, wir haben das bei einem Labor analysieren lassen, dann fragt dich jemand, ja, wo denn? Und dann sagst du, ja, dürfen wir leider nicht sagen. Dann denken die Leute auch, du willst sie komplett veräppeln. Das war ein harter Shitstorm, ja.
Schöne Zeit. Danke dir erstmal für die Transparenz. Lass uns mal zu positiveren Themen wieder gehen. Shitstorm, ich glaube, wir machen die nämlich gerade größer, als die Gefahr ist. Und ich will ja nicht, dass die Leute jetzt aus dem Podcast rausgehen und denken, oje, oje, Shitstorm, Alarm. Nein, also ich habe persönlich noch keinen in der Art erlebt. Ich habe natürlich auch schon welche mitbekommen, wo ich nicht involviert war. Deswegen, ich würde sagen, wir beenden mal das Thema Shitstorm. Ich habe noch so viele andere Fragen. Lass uns mal zu dem Thema Messbarkeit kommen. Ja, also es ist uns Online-Marketing ja immer relativ wichtig. Und gerade im Thema Community dann die Frage, wie messe ich denn den Erfolg meiner Community auf Social Media? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht die Followerzahl ist.
Also tatsächlich haben wir verschiedene Möglichkeiten und Varianten, Erfolg zu messen. Natürlich klassisch schauen wir uns erstmal unsere klassischen Social Media KPIs an. Wir können das in Reichweiten messen, wir können das in Interaktionen messen und vor allen Dingen auch in der Interaktionsrate. Das ist so die Interaktionsrate, dafür brauche ich beides, sowohl Reichweite als auch Interaktion, ist so das Nonplusultra erstmal, um festzustellen, wie aktiv und gesund ist denn eigentlich meine Community. Ich kann mir natürlich auch das Fan- und Follower-Wachstum grundsätzlich mal anschauen, um zu gucken, wer bekomme ich einfach grundsätzlich mehr Mitglieder, und wenn ich mehr Mitglieder bekomme, schaffe ich es entweder, meine Interaktionsrate zu steigern oder zumindest mal zu halten. Also um sicherzustellen, dass ich nicht irgendwelche Karteileichen anziehe, sondern dass eben diese Community-Mitglieder auch aktiv sich an der Konversation beteiligen. Aber so dieser typische Fokus oder diese Obsession mit, wie viele Fans und Follower habe ich eigentlich, das reicht nicht aus, um den Erfolg einer Community auszurechnen. Was dann immer mal wieder passiert ist, in vielen Unternehmen, ja, alles schön und gut, aber was bringt mir denn jetzt diese Community? Also das ist ja toll, dass wir jetzt hier so ein paar Interaktionen auf Facebook und Instagram oder TikTok haben oder auf allen anderen Kanälen, aber was bringt es mir für meinen Unternehmenserfolg? Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht nachweisbar, weil natürlich die zumindest mal die Social-Media-Netzwerke ein sehr, sehr in sich geschlossene Systeme sind. Und wir wissen alle, wenn wir, selbst wenn wir eine stark aktive Community haben, Links zu posten, die dann dafür sorgen, dass eben möglicherweise eine Conversion stattfindet, das ist immer schwierig, wenn wir das organisch machen, Algorithmus sei Dank. Aber was man machen kann, ist, man kann nachweisen, dass die Community einen Wertbeitrag zum Unternehmen hat. Wir haben im letzten Jahr bei Zyplus eine Studie dazu gemacht und haben uns mit unserem Customer Insights Team zusammen ein Experimentaldesign bzw. eine Umfrage überlegt und haben diese Umfrage an unsere KundInnen geschickt, einfach als Newsletter-Versand, und haben eben abgefragt, sind sie Teil unserer Community, wann sie zuletzt Content von uns gesehen haben, wann sie zuletzt mit Content von uns interagiert haben. Und dann haben wir sozusagen so berechnet, ist, also kann ja dann so ein bisschen Komplexitätslevel einmal austarieren, ist jemand sozusagen ein Engager oder ist jemand einfach nur ein Follower, haben diese Daten genommen und dann eben gegen alle möglichen Purchasing-Daten gelegt und haben einmal analysiert, ist jemand Fan-Follower, ist jemand starker Engager oder ist jemand eben kein Fan-Follower, ergo auch kein Engager. Also nicht aktiv in der Community. Und wir haben dann in unseren Sales-Daten festgestellt, dass diejenigen, die mit uns interagieren, quasi die besseren KundInnen sind. Also die kaufen häufiger, die kaufen mehr, die bleiben sozusagen länger KundInnen, und sie haben die höhere Zufriedenheit und einen höheren NPS. Jetzt kann man natürlich so ein bisschen argumentieren, Henne oder Ei, was war zuerst da? Bin ich sozusagen ein guter oder besserer Kunde, weil ich in der Community bin? Oder bin ich in der Community, weil ich ein guter Kunde bin? Also bin ich so nah am Unternehmen, dass ich mir denke, ach, ich kann ja auch in der Community sein, oder sozusagen umgekehrt. Fakt ist aber, das sehen wir ganz klar, es hat einen signifikanten, tatsächlich mit einem Signifikanzniveau von 99%, es hat einen signifikanten Unterschied in deinem Purchasing Behavior, wenn du Teil unserer Community bist. Und das war so ein bisschen ein durchschlagender Erfolg für uns, um das einmal nachzuweisen, dass wir halt einfach nicht da nur fröhlich ein bisschen Bespaßung machen auf den Social-Media-Kanälen, sondern dass das wirklich einen Impact hat, weil es den Customer Lifecycle verlängert und weil es einfach am Ende auch unsere Sales verbessert. Und wir sind jetzt gerade dran, weil mit so Umfragen, Studien, die sind quantitativ, aber die sind haben ein Signifikanzniveau, aber die sind natürlich manchmal trotzdem in so Vorständen, so, ja, aber können wir das auch in unseren eigenen Daten bitte schön sehen und nicht mit so einer Umfrage. Das heißt, wir sind gerade dabei, das nochmal mit unseren eigenen Daten auch herzuleiten, indem wir nochmal jetzt gerade ein anderes Experimentaldesign machen mit einer Kontrollgruppe, indem wir Post-Boostings machen und dann eben schauen auf Basis der Post-Boostings, die ganz klar auf Engagement ausgelegt sind, wie sind dann die Purchase, also wie verändert sich dann das Purchasing Behavior, das Kaufverhalten. Und da sind wir gerade dran. Stay tuned, würde ich sagen, was diese Ergebnisse noch bringen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr froh über die Ergebnisse unserer Umfrage, unserer ersten Analyse, die ganz klar zeigt, Community hat einen Wertbeitrag zum Unternehmen.
Sehr cool, sehr cool. Welche Metriken sollte ich denn analysieren, um den unmittelbaren und den langfristigen Wert meiner Social Media Community zu messen?
Unmittelbar sowieso einfach immer regelmäßig in die Überprüfung gehen, mit Reichweiten, Interaktionen, Interaktionsraten. Grundsätzlich auch da, um zu überprüfen, wie kann ich meine Community einfach noch besser, sagen wir mal, bespaßen. Schau, dass du wirklich jeden Monat deine Analyse machst im Sinne von Top- und Flop-Postings auf Reichweiten und Interaktionsraten. Dann kriegst du ein ganz gutes Gespür dafür, wie gut welche Inhalte performen und dich langfristig so in die Pole-Position bringen. Und für sozusagen die langfristige Messbarkeit empfiehlt es sich einfach auch mit steigender Community-Größe nochmal eben genau so ein Experimentaldesign oder so eine Umfrage zu machen, wie wir sie angelegt haben, um da einfach zu sehen, dass mit neuem Zulauf an Community, dass auch da langfristig sich das weiter durchträgt in auch die Sales-Daten. Und was man dann noch on top machen kann, so unter dem Stichwort Share of Voice oder Share of Mentions oder Share of Voice, einmal die Mentions betrachten, um zu gucken, wie oft und wie viel wird eigentlich über mich gesprochen, logischerweise nicht nur auf meinen eigenen Kanälen, sondern generell online, und wie ist mein Share of Voice im Vergleich zum Wettbewerb.
Kann ich einen Zusammenhang zwischen meiner aktiven Community und dem Kundenlebenszyklus herstellen? Also du hast ja schon gesagt, man kann messen, dass es einen Erfolg auf das Unternehmen hat, aber wie, vielleicht gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein.
Die Messung, die wir eben durchgeführt haben, ist Stand jetzt einfach mit dieser Befragung, mit diesem Experimentaldesign, dass wir da eben direkt gegenübergelegt haben, gibt jemand an, Teil unserer Community zu sein, und dann legen wir das nochmal gegen die Sales-Daten versus gibt jemand an, nicht Teil unserer Community zu sein oder nicht zu interagieren, und dann eben das Ganze logischerweise anonymisiert und so weiter, aber das über sehen wir ja dann über die den Rücklauf in den E-Mail-Adressen, können das eben mit den IDs verknüpfen und so weiter und haben dann eben nochmal die Sales-Daten, die wir dagegen legen. Die zweite Variante ist jetzt, dass wir nochmal das mit einem Post-Boosting lösen, über einen Verlauf von ja, so knapp 2 Monate liegt das jetzt bei uns auf Blog, dass wir Post-Boosting machen und das mit 2 Kontrollgruppen. Einmal eben so, dass wir messen können, diejenigen, die sozusagen Inhalte, also highly engaging, also auf maximale Interaktion ausgelegte Inhalte bekommen, dass wir da am Ende logischerweise auch über Linkklick und über einem Uplift sehen, hat das einen Impact auf das Sales Behavior, und dann eben auch nochmal rückführend sehen können, zumindest mal erstmal für den Zeitverlauf, und dann eben im Nachgang nochmal weiter tracken, ob sich dadurch eben der Lebenszyklus auch nochmal verlängern lässt.
Lass uns mal zum Thema Tools kommen. Welche Tools benötige ich denn, um diese Analysen durchzuführen und die Bedeutung meiner Social Media Community nachzuweisen?
Genau, also da grundsätzlich haben wir natürlich eh alle Daten vorliegen in den Plattformen selbst. Also die Social-Media-Plattformen geben uns da natürlich alle Daten im Zweifelsfall und kann eben gucken, dass ich mir dann sonst eine Excel-Tabelle im Zweifelsfall zusammendübel. Wenn ich sage, Excel-Tabelle ist aber gar nicht so meins, kann ich euch zumindest 2 Tools empfehlen, mit denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben oder jetzt aktuell arbeiten. Keine Werbung, keine Provision oder irgendeinen Käse. Einfach nur als Insights mit dem, was wir machen. Wir arbeiten zum einen oder haben gearbeitet mit Quindly und konnten da eben super gute Dashboards zum Community Engagement für uns zusammenbauen, dass wir auch einfach immer so ein Daily Tracker hatten, wie ist das sozusagen Engagement Niveau, welche Posts sind high performing, welche sind low performing, um da wirklich auch für jeden Monat unser Content auch nochmal verbessern zu können. Aktuell machen wir das mit Sprinklr, Und wenn es auf sozusagen Unternehmensseite geht, also wir verbinden das Ganze dann logischerweise mit, wir haben unsere eigenen Tracking-IDs, wir nehmen aber auch klassische UTM-Tracker und dann auf unserer eigenen Seite haben wir auch ganz viel Selbstgebautes sozusagen, um da um unsere Sales-Daten reinzuschauen. Aber was natürlich jetzt keinem hilft, was unser Team aber eben auch benutzt, wir haben für Social Media grundsätzlich auch nochmal ein eigenes Adobe Analytics Dashboard und sonst arbeiten wir auch für die Visualisierung gerne mit Tableau.
Ich überlege gerade, ob mir gerade diesbezüglich noch eine Frage einfällt. Also ich bin eigentlich mit meinen Fragen am Ende, liebe Sarah. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendetwas vergessen habe. Stell dir mal eine Idee. Also erstmal vielleicht für die Hörer, diese Shitstorm-Skala, da gibt's einen Wikipedia-Beitrag zu, da gibt's auch diverse Blogbeiträge dazu. Wir werden mal einen davon in den Shownotes aufnehmen, nur dass ihr das dann auch findet. Wir haben selbst auch einen Artikel bei uns auf der Webseite zum Thema Shitstorm-Management, den packen wir auch mal in die Shownotes rein. Einfach, wenn ihr euch wirklich mal damit beschäftigen wollt. Ansonsten verbleibt es mir eigentlich nur, ein ganz dickes Danke zu sagen für deine Zeit und für deine Expertise.
Danke. Und danke, dass ich wieder da sein durfte. Absolutes Passionsthema. Macht mehr Community Management.
Das kann ich voll und ganz unterstützen, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es auch immer schwer darzustellen, was es für einen Effekt hat, aber wenn man sich in einer Community bewegt, und das war jetzt egal, ob es zu Fußballerzeiten war oder jetzt im Online-Marketing, ich habe das Gefühl, da entsteht immer so viel Wert. Und wenn es am Ende positive Menschen sind, die mich unterstützen in meinem Weg oder vielleicht mich mit den Dingen, die man macht, einfach mal auch sagen, dass sie es gut finden, was man macht, auch das kann ja schon enorm helfen, um selbst die Motivation hochzuhalten, auch Dinge weiterzuführen. Ich glaube, der OMT wäre nicht so weit, wenn er nicht so eine coole Community hätte, die uns immer wieder auch mal auf die Schulter klopft und uns sagt, dass sie es cool finden, was wir tun. Aber uns auch mal sagt, was nicht cool ist, wenn wir etwas tun. Und daran kann man sich ja auch super ausrichten. Dementsprechend kann ich das nur unterstreichen, deswegen. Zum Ende verbleibt mir dann eigentlich nur noch zu sagen, wer Sarah besser kennenlernen will, der muss am 27.09. zu unserer Konferenz kommen. Warum? Sarah war letztes Jahr als Speakerin dabei und ich glaube, ich kann das hier schon vermelden. Sarah wird dieses Jahr einen der drei Räume moderieren. Und da ich sie auch sehr gut aus unserer Speaker Academy kenne, weiß, dass sie einfach neben dem, dass sie eine coole Socke ist, auch verdammt cool Geschichten erzählt, kann sich darauf freuen, diesen Raum zu besuchen. Heißt, ihr müsst alle vorbeikommen. Wir haben auch noch ein paar Tickets. Wir haben auch noch ein paar viele. Ich kann es gar nicht so sagen. Wir haben, glaube ich, einen relativ guten Abverkauf dieses Jahr bis jetzt gehabt. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr am 27.09. nach Mainz kommt, in die Pyramide, euch jetzt ein Ticket holt. Die Agenda, warte, das geht hier am Montag online. Ah, die könnte schon online sein. Vielleicht dauert es noch 1-2 Tage, aber bis spätestens 10.07. sollte sie online sein. Das heißt, ihr könnt euch sogar mittlerweile anschauen, welche Vorträge es geben wird. Das ist dann ganz brandaktuell. Und ich freue mich, wenn ihr alle vorbeikommt und unser Jubiläum, 10 Jahre OMT, 10. Konferenz, zu einem richtigen Highlight werden lasst. Also in diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns in Mainz, hoffe ich zumindest. Bis dann, ciao, ciao.
Bis dann, ciao.